Hezbollah-Kämpfer, die waren immer schon auf der Seite von Iran und haben jetzt auch die Chance gesehen, dass sie in Syrien aktiv werden. Das ist schon eine längere Zeit. Und immer wieder waren die Kämpfer von der Hezbollah, die haben ja sonst nichts zu tun in diesem Gazastreifen. Israel ist beruhigt, da können sie nicht viel tun. Libanon sind sie in der Staatsregierung dabei, können sie auch nicht viel tun. Und von daher ist Syrien für die hartgesottenen Kämpfer natürlich das Betätigungsfeld.
Wie berechtigt sind denn die Sorgen Israels jetzt, dass diese Bewaffnung der Hisbollah-Kämpfe auch über die Waffen, die sozusagen jetzt nach Syrien gelangen, dann letztlich gegen Israel selbst gerichtet werden könnten?
Ich glaube nicht, dass Israel das als Hauptproblem ansieht. Israel weiß sehr genau, dass die Hezbollah immer Waffen bekommen hatte von iranischer Seite aus über Syrien. Und das wurde jetzt zum ersten Mal so richtig unterbunden. Aber vorher liefen immer schon Waffenlieferungen über die Berge, über die Grenzen hinweg. Das war nie ein Problem jetzt für Israel zu befürchten, dass jetzt die Hezbollah sie Israel angreifen würde. Da wissen Sie einfach zu genau, wie das mit dem Beirut-Konflikt war, wo der Südlibanon ja von Israel bombardiert worden ist.
Aber was ist denn jetzt die Hauptsorge Israels, die ja da doch auf einem Territorium, mit dem sie im Prinzip nichts zu tun haben, einen präventiven Raketenangriff auf eine angebliche Waffenlieferung in Hezbollah-Hände reagiert haben?
Also die Hauptsorge ist natürlich schon, dass die Hezbollah mit ihrer gesamten Streitmacht in den Konflikt eingreift. Also nicht nur vereinzelte Kämpfer, die in den Brigaden tätig sind, so wie das bislang der Fall war, sondern dass eben die Hezbollah als Gesamte eingreift. Und sie sind ja hochgerüstet. Sie sind ja nach der Beirut-Initiative von Israel noch sehr viel stärker aufgerüstet worden. Und sie sind eine ernstzunehmende Gefahr für Israel dahingehend, wenn sie als gesamte Streitmacht eintreten in den Krieg.
Und wie muss man jetzt sozusagen auch das Treffen zwischen Obama und dem libanesischen Staatspräsidenten Sulaiman einordnen, in dem ja auch die Sorge über das Eingreifen der Hezbollah-Kämpfer in den Syrien-Konflikt erörtert worden ist?
Libanon hat große Sorgen darum, dass eben diese nicht vorhandene Stabilität im Land, im Libanon durch die Flüchtlinge, aber auch durch die Regierung selber, dass der Libanon noch mehr geschwächt wird. Und dass diese Schwächung des Libanon dazu beitragen könnte, dass eben sozusagen der Kampf sich verstärkt auf Beirut. Tripolis ist ja schon hineingekommen in die Kämpfe, in der Auseinandersetzung mit Syrien, dass die Kämpfe auch auf Beirut und auf das Gebirge übergehen. Da ist die Angst zu Recht sehr groß. Weil natürlich die Flüchtlinge sind ein großes Problem für den Libanon. Wir diskutieren bei uns um 5000 aufzunehmende Flüchtlinge. Der Libanon hat viele zigtausend Flüchtlinge.
Und wie müssen wir es einordnen, dass aus Syrien jetzt auch Raketen auf Israel gerichtet sind?
Das glaube ich, ist ein geringes Problem. Das halte ich nicht für beachtenswert. So sieht es ja auch die israelische Regierung. Weil Syrien kann sich nicht an vielen Fronten nun betätigen und vor allem nicht in einen Konflikt mit Israel eintreten. Das geht nicht. Das wäre eine für die Brigaden, die im Syrien-Konflikt ja nun bei den Aufständischen sind, da wäre das gefundene Fressen, wenn Syrien sich verzetteln würde, die Regierung.
Und wie kann man die Situation der Flüchtlinge jetzt einschätzen? Sie sagen, der Libanon hat unglaubliche Massen an Flüchtlingen, die er aufnehmen muss oder die über die Grenzen bislang schon gekommen sind. Wie kann man denn da weltweit dieses Problem angehen, um den Libanon zu unterstützen?
Sie müssen sich einmal die Zahlen vorstellen. Wir haben in Syrien vor dem Bürgerkonflikt 22 Millionen Einwohner gehabt. Sehr frühzeitig sind natürlich schon die Leute, die vorausschauen konnten und im Westen auch Kontakte hatten und auch teilweise ihr Vermögen dort hatten, schon zu Beginn des Konfliktes geflohen. Mittlerweile sind innerhalb Syriens so etwa 2,5 bis 3 Millionen Flüchtlinge, die von einem Ort zum anderen fliehen. Wir haben Flüchtlinge in den umliegenden Ländern, also Türkei, Jordanien und Libanon, so etwa 1,4 Millionen Flüchtlinge. Also von daher, die Flüchtlingszahl, die wird immer größer. Und vor allem die Türkei nimmt ja unzählige Flüchtlinge, Hunderttausende von Flüchtlingen auf. Ebenfalls Jordanien, das ist nun ein ganz besonderer Unsicherheitsfaktor Jordanien, weil ja dieses Land hauptsächlich schon aus Flüchtlingen gegründet wurde, also die palästinensischen Flüchtlinge. Und jetzt unter einer ungeheuerlich großen Wasserknappheit leider. Die Lager an der Grenze zu Syrien müssen ja mit Wasser versorgt werden. Jetzt kommt die Trockenzeit oder hat schon angefangen. Also die Flüchtlinge sind ein riesiges Problem und ich meine, die Bundesregierung nimmt immerhin 5.000 auf. Das ist aber ein Tropfen auf den heißen Stein. Das ist sehr löblich. Im Zentralrat der orientalischen Christen Deutschlands, der neu gegründet worden ist im März, bin ich auch im Flüchtlingsstab der Vorsitzende und sehr aktiv tätig da. Und von daher wissen wir von sehr vielen Anfragen, die an uns gerichtet werden, nehmt uns doch auf. Wir haben Familie in Deutschland, wir haben Verwandte. Ihr müsst nicht für uns sorgen, aber nehmt uns auf, lasst uns einreisen. Und da muss die Regierung schon einmal auch sich bekennen dazu, dass nicht nur um die 5.000 Leute geht. Also das sind Christen, die sich an uns richten.
Und wie groß schätzen Sie denn jetzt die Gefahr ein, dass wir da tatsächlich auf einem Pulverfass sitzen in dem Syrien-Konflikt, der durch die Einbeziehung Israels, durch die Einbeziehung der Hisbollah und des Libanon sozusagen ein Pulverfass darstellen könnte, das jetzt explodieren könnte?
Der Mittlere Osten ist gegenwärtig ein Pulverfass. Sie müssen daran denken, 2 bis 4 Millionen Kurden gibt es in Syrien, die nie anerkannt worden sind. Und die sitzen alle in Nordostsyrien, also um Hasake herum, dann Kamischli, wo die Flüchtlinge hauptsächlich herkommen, an der türkischen Grenze. Das ist da einer der ganz wesentlichen Konflikte. Wir haben die Kurden im Nordirak und sie möchten natürlich immer noch, obwohl das ja bislang nie möglich war, sie wollen immer noch einen eigenen Staat mit den Erdölquellen. Sie sind eine Nation, obwohl sie sehr unter sich sehr zerstritten sind. Und die Verlierer bei diesem ganzen Konflikt sind gegenwärtig die Christen. Ich nehme an, es wird ja in den nächsten Jahrzehnten im Mittleren Osten, also jetzt gerade in dieser Region, keine Christen mehr geben.
Und was kann die Kirche tun, was kann die internationale Gemeinschaft tun, um bei einer Befriedung zu helfen oder um das Verbleiben der Christen auch im Nahen Osten zu unterstützen?
Das hätte man schon sehr frühzeitig etwas tun müssen. Man hätte zum Beispiel sehr frühzeitig schon mit Assad auch verhandeln müssen. Für meine Verständnisse von Syrien, sie haben seit 40 Jahren eine Diktatur. Das ist den Personen drin, diese Familie Assad und dieser ganze Clan. Ein Frieden ohne Assad wird nie und nimmer möglich sein. Und das ist auch das, was ich von Amerika aus nicht verstehe und was ich auch von Deutschland aus nicht verstehe. Man verhandelt mit einer Splittergruppe innerhalb den Oppositionsbewegungen. Das ist eine Splittergruppe, die wir gegenwärtig haben, die Nationale Koalition der Syrischen Revolution, also Syrische Nationale Koalition. Das ist eine von vielen Gruppen, 4 Hauptgruppen und dann noch die lokalen Koordinationskomitees. Warum man nicht mit Assad frühzeitig schon verhandelt hat, das geht mir nicht ab.
Also, und wie kann man denn da jetzt noch intervenieren? Denn die Situation ist ja nun mittlerweile...
Gegenwärtig will Assad nicht. Gegenwärtig will der Präsident nicht. Bashar al-Assad will nicht. Er will nicht verhandeln.
Also er sagt, ihr hättet lange mit mir verhandeln können, jetzt habt ihr euch gegen mich gestellt.
Ja. Der Jürgen Todenhöfer hat ja nur mehrere Interviews mit Assad geführt, während unser Außenminister ja nicht hingereist ist nach Syrien, obwohl es da noch möglich gewesen wäre in der Anfangszeit, in der ersten Phase, zweiten Phase. Aber gut, das ist vorbei. Man kann in einem solchen System, wo 40 Jahre eine Diktatur einer Familie war, nicht einfach sagen, diese Familie muss weg. Das geht im Orient nicht. Das ist im Irak nicht gegangen. Und es wird auch in Syrien nicht gehen. Ja, immer wieder Kontakt mit unserem früheren Bischof auch. Der ist jetzt aus Syrien sozusagen von seiner Kirche aus ausquartiert worden, weil er entführungsgefährdet ist. Sie müssen daran denken, dass 2 Bischöfe von Aleppo, den einen kenne ich sehr gut, Johanna Ibrahim, ja nun entführt worden ist, immer noch nicht frei ist. Der andere Bischof ist ein Rumorthodoxer, also ein Grieche, ein Araber, der Bruder vom neu gewählten Patriarchen der Rumorthodoxen Kirche, ebenfalls entführt. Mit zusammen, beide, und zwar von Tschetschenen.
Heute hat ja Assad oder gestern hat Assad ein erstes Statement dazu abgegeben, sich erstmals auch zu der Situation geäußert. Es wird vermutet, dass die beiden Bischöfe in der Nähe der Türkei festgehalten werden. Wie schätzen Sie diese Situation der Bischöfe ein?
Ich habe große Sorge um diese Bischöfe und ich bitte meine Kirche immer wieder, dass sie Fürbitte einlegt in den Sonntagsgottesdienst, weil Hilfslieferungen sind ganz schwierig hinzubekommen. Unser Bischof Mataroham von Hasake, mit dem wir eine Partnerschaft haben, der organisiert das gegenwärtig von Deutschland aus und auch von Libanon aus und hat da offensichtlich guten Erfolg. Er kennt ja nun die Schleichwege, wie solche Nahrungsmittel da hinkommen. Ich habe große Befürchtungen, weil die Zielrichtung ist nicht Lösegeld. Das wären ja viele, viele Millionen Lira, sondern die Zielrichtung von den Entführern ist, dass die eigenen Gemeindeglieder von ihm und von den beiden Bischöfen sozusagen ihnen gesagt wird, eure Bischöfe sind jetzt gefangen, ihr seid die Nächsten. Also geht, wenn ihr noch gehen könnt, geht, haut ab, die Christen haben in Syrien nichts zu tun. Die Brigaden betonen das ja immer wieder. An den Häuserwänden sind die Anschriften, geht, der Syrien gehört nicht mehr euch. Syrien wird ein islamisches Land, ein islamistisches Land. Und so wird es auch sein.
Also Sie sehen die Stoßrichtung der Entführer, auch wenn offensichtlich ausländische Milizen daran beteiligt sind, speziell gegen die Christen im Nahen Osten gerichtet?
Klar, die Tschetschenen sind in ihrer mit den anderen Brigaden, die ja so die Arabien finanziert hat und daher kommen, die kommen aus der gesamten arabischen Welt. Die Brigaden, die haben ja auch Namen, wo man sagen muss, die islamische Geschichte lebt neu auf. Die haben nicht umsonst solche Al-Farouq, Al-Tawhid, Khalid ibn Al-Walid, Brigade Adnan Al-Arur und so weiter, die in Homs ihr gewütet haben, in Aleppo. Diese Brigaden sind in ihrer Zielrichtung alle gleich. Sie werden nur unterschiedlich finanziert. Und da hat der Westen, und das sagt natürlich Assad schon in einem Interview zu Recht, der Westen hat da seine Beteiligung daran. Der Westen ist mit Schuld daran, dass Syrien, wenn es mal je zu einem Frieden kommt, ich glaube daran nicht in den nächsten Jahren, hat der Westen Schuld daran. Er hat ganz frühzeitig nicht eingegriffen, er hat militärisch nicht eingegriffen, er hat keine Waffenlieferungen gemacht. Er hat die islamistischen Gruppierungen hervorkommen lassen, die waren am Anfang nicht da. Er hat nicht vermittelt, wie es eigentlich notwendig gewesen wäre, mit Assad vermittelt, hat er nicht gemacht.